Bevor ich loslege mit der Predigt, sage ich nochmal ein paar Sätze zu mir. Ich war zwar schon öfters hier, aber das vergisst man dann ja auch ganz schnell. Ich glaube, das erste Mal war ich hier, da war noch Alexander Zeeb hier in dieser Gemeinde und ich war in Castrop-Rauxel Pastor. Alexander ist nach Herne gewechselt, ich bin nach einigen Jahren Castrop-Rauxel auch nach Herne gewechselt, allerdings nach Wanne-Eickel und war da über, ja, wie ziemlich genau 12 Jahre Pastor. Und bin jetzt in Soest mit einer halben Stelle, wohne in Hamm und mache nebenbei noch 2 Stunden, unterrichte ich noch an der Waldorfschule in Soest. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe da Unterricht mit 4 Kindern in der Grundschule. Also absolute Luxussituation, evangelische Religion natürlich. Das macht Spaß, ist immer wieder trotzdem auch eine Herausforderung, aber so habe ich jetzt meine 2 Standbeine. Ja, fangen wir mal an. Wir wollen uns heute mit dem ersten Wunder beschäftigen, das von Jesus erzählt wird. Johannes, der Evangelist, der uns das beschreibt, der betont, es war das allererste Wunder, das Jesus tat. Und dieses Wunder, eigentlich wie das bei jedem Wunder ist, ist natürlich mehr als das, was da nun so erzählt und was da passiert wurde. Dieses Wunder bedeutet weit mehr, als dass aus Wasser Wein wird. Dieses Wunder zeigt uns, wie Gott ist, wie Jesus ist, wie er mit uns Menschen umgeht, was er mit uns Menschen möchte, wie er an uns wirken möchte. Und damit schließe ich hoffentlich ein wenig an die Predigtreihe von Wolfram Wobig an, wo es ja um Gottes Wirken an seinen Menschen ist, anhand des zweiten Buches Mose. Und es wäre schön, wenn wir am Ende sagen würden: Mensch, was für einen tollen Gott haben wir eigentlich? Lass uns also ein wenig hoffen, dass wir nochmal begeisterter von Jesus und von Gott werden. Überliefert wird dieses Wunder im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums und ich lese einmal nach der Einheitsübersetzung. Es sind die Verse 2 bis 11, Johannes 2. Am dritten Tage fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor, und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Habt ihr euch schon mal über dieses Wunder gewundert? Irgendwie ist es doch so ein komisches Wunder. Da wird eine Hochzeitsfeier gerettet und den Verantwortlichen wird so eine peinliche Situation erspart, aber ich meine, so richtig notwendig war das doch nicht. Denn wem ist denn im Ernst geholfen, dass die Gäste sich nun restlos betrunken können? 600 Liter Wein. Damit lässt sich ganz gut feiern und ganz gut trinken. Jesus als Getränkelieferant. Was für ein Zeichen, bitteschön, soll das denn sein? Und überhaupt, ich meine, Christentum, Das steht doch eher für so Enthaltsamkeit, Ernst, für Konzentration auf das Eigentliche und Wesentliche. Hätte man von Jesus nicht eher erwarten müssen, dass er die Hochzeitsgesellschaft ermahnt, nicht zu viel zu trinken? Und dass Jesus vielleicht darauf hinweist, dass die wahre Freude und die wahre Fülle nicht von dieser Erde, sondern ja doch eher himmlischer Natur ist? Und stattdessen tut das genaue Gegenteil und versorgt die feiernden Menschen mit neuem, richtig guten Wein in Hülle und Fülle. Ja, wieso ist es Jesus so wichtig? Lieber Jesus, es gab doch genug Blinde, Lahme und Aussätzige, auch in diesem Dorf, wo gefeiert wird. Warum hast du denen nicht zuerst mal geholfen? Und wenn es wenigstens hinterher geheißen hätte, die ganze Gesellschaft glaubte, aber noch nicht mal das. Die Gäste merken scheinbar nichts. Es ist doch ein richtiges Luxuswunder. Ganz nett, ja. Aber im Grunde doch unnötig. Und vielleicht sogar ein bisschen anstößig. Anstelle von geheilten Kranken, betrunkene Hochzeitsgäste. Also Jesus, was soll das? Wozu dieses Wunder? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz am Ende dieser Geschichte gehen. Dort finden wir einen ganz wichtigen Hinweis. Dort heißt es, dass Jesus mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit offenbarte. Das heißt, dieses erste Wunder zeigt auch etwas ganz Grundlegendes von Jesus, von Gott, von seiner Macht. Und deswegen müssen wir uns fragen, ja, was sehen wir hier von Jesus? Wie will Jesus an uns Menschen wirken? Entschuldigung. Was erkennen wir von Gott? Erstens, Gott will mit uns feiern. Jesus geht eben mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit. Ist zwar noch kein Wunder, obwohl wir uns darüber wundern sollten und fragen sollten, was hat uns das zu sagen? In den Evangelien finden wir Jesus immer wieder an Plätzen der Not, wo Menschen leiden, wo Menschen Krankheiten, Schmerzen und Leid ertragen müssen, da geht Jesus hin. Und diese Not war ja auch da, als Jesus auf diese Hochzeit geht, als er diese Einladung annahm. Trotz dieser Not, Jesus geht auf eine Feier. Eine Hochzeit, eine große Sache, und das konnte auch schon mal eine Woche lang dauern, so eine Hochzeit. Das heißt, Jesus nimmt sich Zeit zum Essen, zum Trinken, zum Feiern, zum Tanzen, trotz der zum Himmel schreienden Not in seiner Umgebung. Aber wenn wir dann einmal in den Evangelien mal nachgucken, und fragen, wie sieht das denn aus so mit Fest und so? Die Hochzeit von Kanaan war nicht das einzige Fest, auf dem Jesus feiert. Jesus scheint oft zu Festen zu gehen. Er wird oft zum Essen eingeladen. Das geht so weit, dass seine Gegner sagen: Jesus, du bist ein Fresser und ein Weinsäufer. Und Jesus widerspricht noch nicht mal. Hat Jesus so einen gewissen Ruf weg. Und wir finden noch was, wenn wir die Evangelien einmal nachgucken, so mit dem Stichwort feiern, Feste. Jesus erzählt in vielen seiner Gleichnisse von Feiern und Festen, vom königlichen Hochzeitsfest. Das Gleichnis von den fünf Klugen und Törichten, also von den fünf Klugen und fünf Dummen, sagen wir es mal so, Jungfrauen, Brautjungfern, geht zum Hochzeit. Vom verlorenen Sohn, das endet mit einem großen Fest. All diese Geschichten, die Jesus erzählt, haben immer mit einem Fest zu tun, was am Ende stattfindet. Ich glaube, damit möchte Jesus uns etwas von Gott zeigen, etwas von Gott erzählen. Gottes Ziel mit uns Menschen ist nicht so eine ewige Bibelstunde, nicht so einen ewigen Bibelgesprächskreis, sondern eine riesengroße Party. Und Jesus fängt da an, seine Herrlichkeit zu offenbaren, wo Gott einmal mit uns aufhören möchte, mit einem Fest. Gott möchte nicht nur in der Not bei uns sein, das auf alle Fälle, sondern Gott möchte uns als erstes Lebensfreude schenken. Das heißt, überall, wo Christen ausgelassen und fröhlich feiern, da ist Gott mit dabei. Da freut sich Gott mit uns, weil das seine letzte Absicht, sein letztes Ziel mit uns ist. Nochmal, sage und schreibe 600 Liter Wein, schafft Jesus durch sein Wunder. Besten Wein. Und ich denke, das ist ein ganz tolles Zeichen. Damit ließ sich gut weiterfeiern. Da war kein Bruch. Gott wollte, dass diese Hochzeit gelingt, dass man weiter feiern, essen und trinken kann. Dazu ist mir ein Witz eingefallen, vielleicht kennt ihr den auch. Kommt ein Mensch in den Himmel, Petrus nimmt ihn so an die Hand, du führ dich mal rum und zeig dir hier mal, was hier so alles los ist. Und es ist ein riesengroßes Schloss und überall in diesem Schloss eine riesengroße Feier und Party in allen Räumen, wird getanzt und gejubelt und ja, sagt dann, komm mal mit, wir müssen ein bisschen weitergehen. Dann geht es einen langen Gang entlang, wird immer leiser, immer noch lang. Und ganz am Ende sagt er, jetzt müssen wir ganz leise sein. Guck mal durch das Schlüsselloch. Der Mensch guckt durch Schlüsselloch und sieht dort etwas ernst dreinblickende Leute in die Bibel vertieft. Dann guckt er Petrus an, ja. Sagt er, ja, das sind die Baptisten. Die denken, im Himmel ist es wie in einer Bibelstunde. Und wir müssen leise sein, weil die denken immer noch, sie wären die Einzigsten hier oben. Ein zweiter Gedanke, eine zweite Entdeckung aus dieser Geschichte. Nun ist eine Hochzeitsfeier ja nicht so irgendein Fest, so wie ein Geburtstag, den man so alle Jahre wieder feiert. Eine Hochzeit markiert einen ganz, ganz tiefen Einschnitt im Leben. Da endet ein Lebensabschnitt. Ich bin nicht mehr Single. Und eine bestimmte Form, wie ich gelebt habe, wie ich mit mir und wie ich mit meinen Mitmenschen umgegangen habe, das hört auf. Ich bin auf einmal nicht unbedingt sofort ein anderer, aber ich bekomme eine andere Rolle. Und da muss man sich hineinfinden. So wie Geburt, wie Erwachsenwerden oder auch wieder Sterben. So eine Hochzeit ist ein Wechsel, ein Übergang. Und solche Übergänge sind in der Regel ja auch ziemlich herausfordernd. Für ein Kind eine Geburt und für einen alten Menschen das Sterben, das Erwachsenwerden natürlich. Interessant ist ja, dass wir zu jedem Wechsel haben wir so bestimmte Formen, bestimmte Gebräuche, bestimmte Riten feiern. Die Taufe bei der Geburt, okay, für uns nicht so, wir haben die Kindersegnung, ist auch besser so. Wir haben die Konfirmation, das Erwachsenwerden, früher in der DDR die Jugendweihe als Ersatz. Wir haben die Hochzeit und wir haben die Beerdigung mit so ganz vielen verschiedenen Riten. Und deswegen spricht man auch von den Rite Passage. Und damit wird das ausgedrückt. In diesen oft schwierigen Wechseln, lieber Mensch, bist du nicht alleine. Wir als andere Menschen, wir stehen zu dir, wir kommen zu dir, wir sind dir nah. Unsere Gemeinschaft umgibt dich. Und durch diese festgelegten Formen, die wir ja manchmal da haben, wird einmal die Angst vor diesem Neuen genommen. Mit dieser Angst vor diesem Übergang, vor diesem Wechsel versucht, ein wenig abzumildern. Und das ist auch ganz interessant, selbst wenn Menschen sich nie um Gott oder die Kirche gekümmert haben, spätestens bei der Hochzeit muss es auf einmal weiß sein und man möchte vor den Traualtar treten, am besten noch mit Brautjungfern. Oder viele Beerdigungen, die ich gemacht habe, die Menschen waren aus der Kirche ausgetreten und doch die Angehörigen, sie haben sich gewünscht, doch irgendwie muss die Kirche jetzt dabei sein, muss ein Pastor dabei sein, am besten mit Talar und der soll uns da durchführen. Ich denke, hinter all diesen Wünschen, bei diesen Übergängen irgendwie denn noch Kirche dabei zu haben, steckt eine ganz unbewusste Sehnsucht nach Gott. Bei all den Herausforderungen, die während dieser Übergänge entstehen, da möchte ich jemanden haben, der mich an die Hand nimmt. Wo ich Sicherheit und Verlässlichkeit habe, dass er auf der anderen Seite auch noch da ist. Ja, wir fürchten uns doch meistens so ein Stück vor diesen Unbekannten, was kommt. Wir wünschen uns Schutz und Geborgenheit. Natürlich, wir empfinden auch Freude bei diesen Übergängen. Endlich erwachsen, endlich Führerschein machen können. Toll. Aber wie ist es, wenn ich Verantwortung übernehmen muss? Wir empfinden manchmal Trauer, weil etwas zu Ende geht. Wütend. Wir empfinden Schmerzen. All das gehört zu den Rite de Passage dazu. Und da möchte ich, dass mich jemand tröstet. Da möchte ich, dass mir jemand mir seinen Segen schenkt. Und da möchte ich, dass jemand sagt, deine Hoffnungen, die du hast jetzt in dieser Situation, sie werden sich erfüllen. Und nun sagt Gott durch dieses Wunder bei der Hochzeit, genau das möchte ich für dich sein. Und deswegen ist Jesus eben auch auf eine Hochzeit gegangen und sein erstes Wunder genau dort vollbracht. Er hat alles dafür getan, damit diese Feier schön wird, damit sie gelingt, damit diese Rite-Passage nicht auf einmal einen Bruch hat und ganz viele Menschen enttäuscht werden. Jesus wollte, dass auch dieser Übergang gelingt, damit ihr Menschen wissen sollt, ich bin bei euch. Nicht nur in den guten Tagen, nicht nur in den schlechten Tagen, sondern auch in den Übergängen, diesen schönen und aber manchmal auch so schwierigen Zeiten, wo Neues im Leben passiert. Und so möchte Gott eben uns begleiten, an uns wirken, uns trösten, herausfordern und segnen. Und ein dritter Gedanke: Gott möchte uns bei jedem Übergang unseres Lebens begleiten, bei jedem Wandel. Ja, wir reifen, wir verwandeln uns und nicht immer so, dass wir das dann auch sofort merken. Für mich hat das sehr schön Paulus ausgedrückt in dem Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, Vers 11. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Seht ihr, Wandel und Veränderung gehören zu jedem Menschen. Aber wie wirkt Gott denn da? An uns Menschen, die wir uns verändert haben, die anders denken, anders fühlen. Vielleicht haben wir einen schlimmen Umbruch in unserem Leben erlebt und auf einmal nehmen wir Dinge ganz anders wahr, fühlen anders. Und wie war es denn so nach der Hochzeit, als so der graue Alltag wiederkam? Wurde der wunderbare Wein vergessen? Der war ausgetrunken. Was wurde jetzt getrunken? Habt ihr euch einmal die Frage gestellt, was unsere Veränderung, die wir im Leben durchmachen, das sind ja viele Veränderungen, was unsere Veränderung mit Gott machen? Ob unsere Veränderungen auch Gott verändern, beeinflussen? Ist vielleicht eine ganz schön heikle Frage. Der unwandelbare Gott, verändere ich Gott? Ich möchte euch eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ist schon ein bisschen her. Ich hatte einen wirklich guten Freund und irgendwann fand er auch seinen Glauben an Jesus. waren so richtig begeistert dabei. Aber dann wurde ihm dieser Glaube durch enge und sehr gesetzliche Christen erst schwer gemacht und dann letztlich auch kaputt gemacht. Sagte einmal zu mir, also wenn das Gott und Kirche und Glaube heißt, was die Leute mir da erzählen, dann bin ich draußen. Ein Jahr wollte er mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und plötzlich kam er eines Tages zu mir, ziemlich zerknirscht. Er erzählte mir, dass er ohne Führerschein Motorrad gefahren wäre. Dabei hätte er noch einen Unfall gehabt. Der Beifahrer liegt jetzt im Krankenhaus. Nichts Ernstes, aber es war schon ein Schock für ihn. Und dann hätte er auf einmal wieder gebetet. Und er hätte in der Bibel gelesen, er hätte so einen wunderbaren Vers gelesen, Matthäus 12, 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich glaube, mein Freund hat wirklich eine ganz tiefe Erfahrung in dieser Situation mit Gott gemacht. Gott ist bei ihm und tröstet ihn in dieser für ihn notvollen Situation. Nach einigen Wochen ging es dem Beifahrer wieder gut. Auch die Gerichtsverhandlung verlief sehr glimpflich. Und mein Freund vergaß, was er erlebt hatte. Er schaffte es nicht, sozusagen Gott mitzunehmen. Er veränderte sich nach dieser Krisensituation. Und Jesus blieb für ihn letztlich so ein Rettungsring, auf dem man im sicheren Land, den man da nicht mehr braucht und ablegen konnte. Den Gott, der ihnen in der Not geholfen hatte, ja, den brauche ich doch jetzt nicht mehr, mir geht es ja wieder gut. Mich hat diese Geschichte sehr traurig gemacht. Gott wird zu so einer Art Lebensabschnittsbegleiter. Doch in dieser Geschichte von meinem Freund, ich denke, da zeigt sich etwas, was ich ähnlich schon oft erleben musste. Da erfahren Menschen in ihrer Jugend Gott und Jesus ganz hautnah, sie sind begeistert. Man wird älter, erwachsener und es verliert sich diese Vertrautheit, die ich in meiner Jugend so hatte. Eine Zeit lang lebt man dann noch von seinen Erfahrungen, aber dann merkt man, ich kann mein Leben ja auch ganz gut ohne Gott leben. Geht ja auch. Und dieser Glaube verschwindet aus meinem Leben. Schade. Nur noch so eine blasse Erinnerung. Und das ist etwas anderes, ähnliches. Man wird enttäuscht von anderen Christen. Ganz tief. Und das tut weh. Das geht unter die Haut. Und ich will erstmal, nee, mit diesem Menschen will ich erstmal nichts mehr zu tun haben. Man zieht sich zurück. Verliert Kontakt, verliert den Glauben. Der Glaube, ja, das sind mal ein paar gute Erfahrungen gewesen. Ich habe noch ein paar wenige Überzeugungen aus dieser Zeit. Aber das Feuer, das mal brannte, es glimmt vielleicht nur noch. Noch hier hat man Gott nicht mitgenommen. Hat sich Gott nicht verändert. Es gibt bei diesem Punkt noch eine weitere Herausforderung und auch die ist uns sicherlich nicht unbekannt. So, wenn erwachsene Christen immer noch so ihren Gott aus der Sonntagsschule oder aus dem Kindergottesdienst mit sich herumtragen. Ich bin erwachsenen Christen begegnet und wenn die so von ihrer Gottesvorstellung, von ihrem Gottesbild erzählt haben, dachte ich nur, es kann doch nicht sein. Es ist immer noch besser, als gar keinen Gott zu haben, aber es ist nicht wirklich gesund, nicht wirklich reif. So kritische Fragen, nee, die sind ganz unerwünscht. Und wenn man zweifelt oder zweifelt zum Ausdruck, ist es ganz schlimm, weil man Angst hat vor Veränderungen. Und deswegen hält man so an diesem alten Gottesbild fest. Und auch da denke ich, schade. Und diesen beiden Typen, also so diesen Lebensabschnittsbegleiter Gott und diesen, ach, Gott ist immer noch, wie ich als Kind an ihn geglaubt habe. Beiden möchte ich sagen, Gottes Wirken hört nicht auf. Und Gott beschränkt sich nicht nur auf so eine ganz bestimmte Zeitspanne in deinem Leben, da ist er denn da und aktiv und dann hinterher nicht mehr. Und Gott möchte nicht nur in Notsituationen da sein und für dich der gute Gott sein, sondern dieser unwandelbare Gott. Er möchte sich dir immer wieder neu zeigen. Wenn ich ein anderer werde, und das passiert in unserem Leben, das gehört nun einmal dazu, dann möchte sich Gott auch von einer anderen Seite zeigen. Gott ist eben nicht nur ein Rettungsring, den ich dann mal so nehmen kann, wenn es mir schlecht geht, so in stürmischen Zeiten. Und Gott ist auch nicht nur etwas nur für Kinder. Oh, ich bin ja erwachsen, ich kann ja viel mehr, weiß ja viel mehr und kann Kinderglauben ablegen. Und Gott ist auch nicht nur was für alte Leute, naja, die brauchen das ja, weil die sterben ja bald, das ist ja schön, wenn man so eine Hoffnung hat. Und Gott ist auch nicht nur der Gott für andere. Na, für mich ist Glauben ja nichts, bin ja nicht so erzogen oder habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Ist ja schön, wenn du deinen Glauben hast. Nein. Wie wir selbst in unserem Leben uns verändern, wie wir reifen, wie wir selbst so jede Lebensstufe erklimmen und erwachsener, reifer werden, wo wir Grenzen auch kennenlernen, unser Glaube darf mitgehen. Unsere Vorstellung, wie Gott ist, sie darf sich verändern. Auch sie darf reifen, darf wachsen, weil Gott doch immer noch so viel größer ist als unsere Vorstellung von Gott, als meine eigene kleine, beschränkte Denkweise von dem Ewigen und Allmächtigen. Für mich ist das ein sehr trostreicher Gedanke. Auch wenn ich Dinge anders sehe, anders erkenne, wenn ich mich verändere. Hey, Gott ist da. Und Gott freut sich darüber, wenn ich über ihn nachdenke. Und wenn ich auf einmal wieder überrascht von ihm werde und denke, das, Gott, bist du auch? Ich komme zum Schluss. Jesus, der Sohn Gottes, geht auf eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ein Fest, mit dem man einem Übergang in eine andere Daseinsform gefeiert wird. Und Jesus ist ganz nah bei diesen Menschen mittendrin dabei. Und damit sagt Jesus doch, ich gehe mit dir alle Stufen deines Lebens. Und auch dein Glaube darf mitgehen. Dein Glaube an Gott, deine Beziehung zu mir, zu Jesus, zu Gott, sie darf reifen. Sie darf sich verändern. Sie darf Umbrüche erfahren. Sie darf Krisen durchmachen. Sie darf Durststrecken durchmachen, auch das gehört zum christlichen Glauben dazu. Und sie darf Hochzeiten erleben, wo du bei einem siebten Himmel schwebst. Das darfst du. Und ich, Gott, bin immer bei dir. Und ich will, dass du immer eine ganz tiefe, intensive Beziehung zu mir hast. Und selbst wenn diese Beziehung mal ganz flach und ganz lau wird und du an mir zweifelst und du mich nicht erkennst und du den Eindruck hast, ich bin gar nicht mehr da, ich bin da. Ich bin da. Und wenn du dich veränderst, ich bin so gespannt darauf, lieber Mensch, wie du dich veränderst, weil ich da bin. Und weil du dann ein wenig mehr von meinem unfassbaren Reichtum erleben und erfahren kannst und für dich in Anspruch nehmen kannst. Liebe Geschwister, ich wünsche uns allen den Mut, diese Veränderung anzugehen. Und manche Veränderungen auch anzunehmen, das können wir uns nicht immer aussuchen. Und ich wünsche uns allen eine unbändige Neugier auf diesen Gott, der sich dann vielleicht wieder ganz neu uns zeigt und wo wir wieder überrascht sind, wo wir staunen, was Gott für ein großartiger Gott ist.